ARD.
Ja, meine Damen und Herren, wenn man 3 Milliarden aus einem Haushalt rausnehmen muss, dann sind das schmerzhafte Einschnitte.
Diese Einsparungen von Schwarz-Rot gehen zulasten der Menschen. Alle, die in Berlin unterwegs sind jeden Tag, die werden es bitter zu spüren bekommen.
Mit dem Sparen haben wir in Berlin so unsere Erfahrungen, allerdings keine allzu guten. Sparen, bis es quietscht, lautete einst die Parole. Und dieses Quietschen ist noch nicht mal verhallt, da geht es schon wieder von vorne los. Was also ist das da für ein Sparpaket, das die schwarz-rote Koalition in dieser Woche geschnürt hat? Und wie fest ist das eigentlich zugeschnürt? Das ist unser großes Thema diesmal in der Spreepolitik, auch mit ein bisschen Blick hinter unsere Redaktionskulissen. Wie organisieren wir hier eigentlich die Berichterstattung, wenn auf der politischen Bühne der Bär steppt? Das ist eigentlich völlig ausreichend, um eine komplette Ausgabe der Spreepolitik zu füllen. Und deshalb hatte ich eigentlich gedacht, dann machen wir diesmal nur Berlin und nächste Woche dann nur Brandenburg, wenn dort die Koalitionsverhandlungen auf die Zielgerade gehen. Tja, aber dann macht das Leben halt doch manchmal, was es will. Und auch in Brandenburg wurde es zum Ende der Woche hin nochmal unerwartet turbulent. Deshalb reden wir zuallererst noch kurz über zwei Potsdamer Personalien. Mein Name ist Thorsten Gabriel. Ich bin aus der rbb24 Landespolitik-Redaktion in Berlin. Und jetzt gucken wir uns unser stramm geschnürtes Informationspaket mal genauer an. Willkommen dazu. So, also, was ist da los in Potsdam? Die Koalitionsverhandlungen von SPD und BSW gehen in die entscheidende Phase und da kündigte am Donnerstag Brandenburgs SPD-Wirtschaftsminister Jörg Steinbach an, dass er in einer künftigen Landesregierung nicht mehr dabei sein will, weil er mit dem BSW nicht kann und will. Und dann platzte einen Tag später die Nachricht herein, dass Ministerpräsident Dietmar Woidke seine grüne Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher entlassen hat. Das wiederum veranlasste Nonnemachers Parteifreund Umweltminister Axel Vogel dazu, ebenfalls den Rückzug anzutreten, aus Protest. Aber hallo. Hallo ist ein gutes Stichwort. Ein herzliches Hallo an den Kollegen Nico Hecht aus der rbb-Landespolitikredaktion in Potsdam. Hi Nico.
Hallo.
Fangen wir mal mit Frau Nonnemacher an. Also klar, als grüne Ministerin sind ihre Tage gezählt. Die SPD will ja mit dem BSW eine neue Regierung bilden. Warum jetzt der Rauswurf so kurz vor Toresschluss?
Ja, also da bricht wirklich der Regierungszusammenhalt, die Regierungsdisziplin mit lautem Knall auseinander, wobei Woidke da offensichtlich auch das Spektakel auf der bundesweiten Bühne eben im Bundesrat nicht scheut, weil da hat er Frau Nonnemacher ja entlassen. Okay, die Minister sind jetzt nur noch geschäftsführend im Amt, also man riskiert auch nicht mehr viel, was so eine Kabinettszusammenhalt Arbeit angeht, aber mir scheint doch, du hast es auch angedeutet, dass hinter allem bei einigem Einfluss auch sicher auch das Bemühen der SPD und des Ministerpräsidenten steht, in Brandenburg eine neue Regierung zu organisieren mit dem BSW und um sich dafür eben, ich sag mal, den Stempel abzuholen vom Bündnis Sahra Wagenknecht, bearbeitet und akzeptiert.
Und Frau Nonnemacher wurde jetzt aber wegen eines Streits um die Gesundheitspolitik vor die Tür gesetzt.
So ist es. Also das ist tatsächlich eine Kündigung ohne Beispiel in der jüngeren Landesgeschichte in Brandenburg, praktisch im Saal des Bundesrates bei einer Abstimmung eben zur Krankenhausreform. Es gibt Berichte zu Gerüchten. Im Tagesspiegel etwa war das zu lesen, dass Woidke im Vorfeld der Bundesratssitzung Nonnemacher angewiesen hätte, dem fernzubleiben. Also der entscheidenden Sitzung zur Krankenhausreform. Dabei hat sie da wirklich viel, viel Arbeit reinfließen lassen, hat viel Streit auch durchgestanden, hat mit anderen Landesgesundheitsministern für entscheidende Gesetzesänderungen auch gekämpft. Also da hat sie sich offenbar nicht ausladen lassen wollen. Beide sind dann praktisch doch dort erschienen, aber Ministerpräsident Dietmar Woidke wollte ja verhindern, dass sie eben diesem Krankenhausreformplänen zustimmt und hat sie dann noch in der Sitzung gekündigt praktisch, sodass sie in dem Saal noch ihre Papiere, praktisch ihre Urkunde der Entlassung erhalten hat.
Das ist schon großes Kino. Dann die zweite Personalie, Jörg Steinbach, der Wirtschaftsminister, sagt, in einer neuen Landesregierung will er nicht mehr Minister sein, weil er sich nicht für kompatibel mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht hält. Jetzt kann man fragen, wäre das überhaupt realistisch gewesen? Der Mann ist immerhin 68 Jahre alt. Also was haben wir von dieser Mitteilung des Ministers zu halten?
Ganz genau, das ist nicht so wirklich realistisch gewesen, dass er überhaupt für das Amt vorgesehen war. Nicht unbedingt wegen seines Alters, aber doch, weil er schon von Anfang an, schon bei den Sondierungen signalisiert hatte, dass er doch einige Bauchschmerzen mit dem BSW und vor allen Dingen mit Positionen, die da die Bundesspitze vertritt, hat. Also er nennt da ganz konkret so Austrittsforderungen aus der NATO, die Ablehnung von amerikanischen Wirtschaftsunternehmen und auch Positionen des BSW eben zum Ukraine-Krieg und der russischen Rolle bei diesem Angriffskrieg. bis hin, dass ja das BSW teilweise fordert, die Sanktionspolitik rückgängig zu machen. Und von daher, glaube ich, muss man das vor allen Dingen so als Fingerzeig verstehen, wie sehr sich die SPD für eine Koalition mit dem BSW dann doch eher auch verbiegen muss. So empfindet das zumindest meiner Ansicht nach Jörg Steinbach. Das kommt so aus einem Interview heraus, das wir führen konnten mit ihm. Also es gibt ja eine kurze Formulierung in dem Sondierungspapier der beiden Parteien für mehr Engagement für Diplomatie in der Friedensfrage in der Ukraine. Und damit haben dann alle Vertreter beider Parteien beteuert, hat man die große Uneinigkeit so ein Stück weit umschifft. Das reicht jetzt aus, da wird nicht mehr dran gerüttelt. Aber Steinbach sieht das offenbar ziemlich anders. Er spricht dann davon auch, dass er in so einer Koalition wahrscheinlich einem ganz enormen psychologischen Druck ausgesetzt wäre, mit diesem BSW zusammenzuarbeiten. Und das klang zumindest wie so eine ordentliche moralische Watschen auch für so seine Parteimitglieder, wenn du mich fragst. Und das wollte er zwar jetzt nicht verstanden wissen als eine Anklage gegen seine Partei, seine Parteimitglieder, sondern nur als eine ganz persönliche, individuelle Entscheidung. Aber also zumindest ich tue mich ganz schwer, das nicht eben auch als Anklage zu lesen.
Und kratzt das jetzt irgendwie an den laufenden Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und BSW? Sind da noch mehr solche Abgänge zu erwarten oder werden die sich davon unbeeindruckt zeigen?
Das ist im Moment nicht abzusehen. Das BSW hat reagiert mit Dank an Herrn Steinbach durchaus für das Geleistete, aber auch gleichzeitig mit dem Hinweis, dass ein Nachfolger jetzt dringend darum kämpfen muss, hier Unternehmen im Land zu halten und auch die Arbeitsplätze, da diese ja wegen der Sanktionspolitik sehr zu kämpfen haben mit den Energiepreisen. Also ich glaube, das klingt so ein bisschen geradezu wie eine Bestätigung für Jörg Steinbach, der ja davon gesprochen hat, dass er von diesen Positionen permanent in einer Regierungsarbeit beeinflusst wird. Und das kommt dann praktisch schon postwendend in der Stellungnahme zu diesem Abgang des jetzt ja ehemaligen Ministers auch beim BSW gleich zum Tragen.
Dann schauen wir mal gespannt, wie es weitergeht. Und nächste Woche dann hier in der Spreepolitik die Brandenburger Koalitionsverhandlungen in voller Schönheit. Danke dir, Nico.
Gerne.
Nico Hecht war das aus unserer rbb24 Landespolitikredaktion in Potsdam. So, und jetzt also das Berliner Sparpaket. Im Parlament ist noch nichts beschlossen, aber wäre das Sparpaket ein echtes Paket, dann würde meine DHL-App jetzt vermutlich melden, Ihre Sendung wurde auf das Zustellfahrzeug verladen, Ihr Sparpaket ist auf dem Weg. Ich begebe mich mal gemeinsam mit gut unterrichteten Kreisen auf den Weg zur Packstation. Und die gut unterrichteten Kreise, damit meine ich meine Kolleginnen und Kollegen aus der Landespolitikredaktion, Viktoria Kleber, Dorit Knieling und Jan Menzel. Hallo ihr alle.
Hallo.
Hallo.
Ja. Hallo auch von mir.
Jan, mit dir fange ich auch mal gleich an. Lass uns noch mal über die Basics reden. Also seit Monaten zittern die Institutionen in der Stadt, ob soziale Träger, Kultureinrichtungen, ob sie so weitermachen können wie bisher, weil eine gewaltige Einsparsumme über der Stadt hängt. 3 Milliarden Euro, hat die Koalition gesagt, müssen im Haushalt fürs nächste Jahr gekürzt werden. Da gab es nun Anfang der Woche diesen großen Showdown, diese finale Sitzung, in der Beschlüsse gefasst wurden. Deshalb als erstes vielleicht nochmal zur Erinnerung, warum muss Berlin jetzt eigentlich wieder in den Sparmodus zurück?
Also wenn man es ganz einfach sagt, wir haben die letzten Jahre krass über unsere Verhältnisse gelebt. Wir haben auf Pump gelebt, wir haben sehr viel finanziert an Hilfen. Wir hatten die Pandemie, wir hatten die Energiekrise. Da sollte niemand pleite gehen, da sollte niemand in Not geraten. Das war die Leitlinie der Politik. Das wurde auch von sehr vielen Fraktionen getragen. Und am Ende des Tages muss man sich dann einfach nochmal die Karten legen und sagen, es kann so nicht ewig weitergehen. Und das ist jetzt der Moment, wo man auch merkt, Schulden endlos machen funktioniert nicht.
Ich habe schon gesagt, also es ging ja ein Prozess über Monate und da gab es dann auch viele Gerüchte. Da wurde dann gesagt, was weiß ich, müssen wir eine Oper schließen oder was ist mit dem 29-Euro-Ticket? Und dann irgendwann, die Koalition hat ja dann nicht so offen kommuniziert, dass sie gesagt hat, jetzt machen wir diesen Schritt, jetzt treffen wir uns in dieser oder jener Runde. Irgendwann zeichnete sich dann ab, da Anfang der Woche am Montag, da könnte es einen Termin geben. Und da dachte ich, das ist jetzt auch mal ein guter Moment, um mal so ein bisschen hinter die Kulissen unseres eigenen Betriebs zu schauen. Denn für uns ist das ja vor allen Dingen auf der einen Seite viel Telefonarbeit und viel Hören. Viktoria, du hast sozusagen in dieser Woche den Hut auf bei uns, wenn man so will. Du hältst die Fäden in der Hand und sorgst dafür, dass wir als Landespolitikredaktion online Radio, Fernsehen mit Beiträgen, mit Tönen, Bildern, Texten versorgen. Wie war das für dich im Planungsprozess, wenn du weißt, da wartet eine Woche auf dich und irgendwie soll es da Sparbeschlüsse geben, aber ich weiß gar nicht genau wann. Wie handelt man sowas?
Also ich glaube, es war ziemlich aufregend, weil wir ja alle damit gerechnet haben, dass es erst ein bisschen spät da was wird, nämlich am Dienstag, wo die Pressekonferenz angekündigt war. Und dann Jan, der ja bei uns in der Redaktion so gut informiert ist und die ganzen Informationen rangeschafft hat, hat dann davor schon ein kleines Achtung geschickt, dass da was früher kommen könnte. Und da waren wir natürlich dann in diesem Sinne darauf vorbereitet, aber trotzdem war es dann natürlich ein großes Umschwenken, dass alle Kräfte dann doch nicht auf den Dienstag sitzen, sondern schon am Montag irgendwie bereit sind. Und ja, das ist dann ein großes Kuddelmuddel, was schnell organisiert werden muss, aber ich glaube, wir haben das alle gemeinsam im Team ganz gut gemacht diese Woche.
Zumal es ja dann auch, du hast jetzt gerade Jan erwähnt, irgendwann am Wochenende, wo wir die meisten von uns irgendwie frei hatten, da plinkt es dann auf dem Handy, oh ja, hier, da ist jetzt eine Liste, die du in die Finger bekommen hattest. Dann stellen sich ja auch noch so weitere Fragen. Also man bekommt Informationen zugespielt, aber dann ist ja manchmal auch unklar, wie geht man damit um? Kann ich die jetzt eigentlich verwenden? Darf man dazu schon was sagen? Oder wie hast du das da erlebt, Jan?
Ist eigentlich immer so, wenn man Informationen bekommt, die werden einem ja nicht gegeben aus Nächstenliebe, sondern es geht immer darum, auch dass Zwecke verfolgt werden, Politik gemacht werden soll und möglicherweise die Zahlen auch nicht ganz komplett sind oder sozusagen nur die eine Sicht der Dinge abgebildet wird. Auch Zahlen scheinen ja mathematisch sozusagen neutral zu sein, aber auch sie bilden ja immer nur einen Teil der Wahrheit ab. Und dann zu eruieren, in welchem Stadium befinden wir uns eigentlich? Wohin geht's jetzt? Was kann man mit Sicherheit sagen? Was kann man auch dann interpretieren? Das war dann schon noch am Wochenende, wo eben natürlich auch, du hast es gesagt, viele gar nicht da sind und wir uns dann wirklich auch zusammengeschaltet haben und zusammen die Köpfe zusammengesteckt haben und überlegt haben, wie kann man das am besten ausspielen? Was kann man mit Sicherheit jetzt sagen? Was können wir andeuten? Wo sollten wir vorsichtig sein? Das war dann schon nochmal eine ganz spannende Sache bis in die späten Abend- und Nachtstunden.
Und dann tritt ja immer noch für uns auch noch eine weitere Komponente hinzu, also auf der einen Seite nachrichtlich unterwegs zu sein. Auf der anderen Seite, Dorit, da gucke ich jetzt dich an. Du hast am Dienstag dann die Pressekonferenz auch intensiv mitverfolgt. Haushalt, Geld, das sind ja, wie wir sagen, keine unbedingt bildstarken Themen. Also,
im Gegenteil.
Genau. Wie geht man daran? Wie überlegt man sich, wie vermittle ich das Zuschauerinnen und Zuschauern im Bild?
Darf ich erst noch mal was zu der Pressekonferenz sagen? Die fand ich nämlich auch sehr bemerkenswert. Jan war ja auch mit dabei, dass da wirklich 7 Leute aufgetreten sind. Das hat man ja wirklich höchst selten. Also da sollte ja wirklich die ganze Koalition in ihrer ganzen Schönheit abgebildet werden. Und die meisten Worte, die ich da gehört habe, waren vertrauensvoll und geräuschlos. Also man wollte die ganze Zeit vermitteln, dass das alles wunderbar gelaufen ist, im Hintergrund nichts durchgedrungen ist oder relativ wenig und dass alles in Harmonie gelaufen ist, um dann hinterher festzustellen, von wegen Harmonie, Franziska Giffey als Wirtschaftssenatorin ist offenbar vom 29-Euro-Ticket einsparen ziemlich überrumpelt worden und wusste dann auch gar nicht, wie es umgesetzt wird. Und ein Kultursenator, der plötzlich vor einem 130-Millionen-Einschnitt steht, war offenbar auch nicht wirklich begeistert von dem, was da abgelaufen ist. Aber um auf das Bild zurückzukommen, ja, man überlegt sich natürlich, wie man das vermittelt. Man kann natürlich Bilder aus dieser Pressekonferenz nehmen, die ja wirklich bemerkenswert war mit 7 Leuten auf dem Podium. Das zeigt man natürlich gerne, diese Absurdität. Und dann muss man sich halt überlegen, Bilder zu haben, wie zum Beispiel Verkehr, Einsparung im Verkehr. Da haben wir auf Straßenbahnen zurückgegriffen, nämlich auf die Linie M10, die ja nun nicht mehr weitergebaut wird. Und auf diese Bilder macht man dann grafisch die Summen, die eingespart werden, damit das visualisiert ist und der Zuschauer auch folgen kann. Denn wenn ich jetzt auf eine fahrende Straßenbahn sage, da wären 660 Millionen Euro eingespart, dann sieht der Zuschauer zwar die M10, aber wird sich garantiert nicht merken, dass es 660 Millionen sind. Also da muss man so ein bisschen aus der Sicht des Zuschauers denken und sich Bilder überlegen, die man dann einsetzt.
Was ich unheimlich spannend fand, um auf die Tonspur zu wechseln zu dieser PK, die waren zwar alle da, sie waren alle präsent, sie haben alle auch sehr länglich geredet, aber sie haben eigentlich relativ wenig gesagt, wenig konkret, was die Sparmaßnahmen betrifft, die Auswirkungen betrifft. Das Ticket hattest du gerade eben schon genannt, das war ja auf offener Bühne ersichtlich, die wollen das Ticket, das 29-Euro-Ticket nicht mehr haben, sie machen es platt, sie sparen es ein. Aber sind sich gar nicht darüber im Klaren, wie die Modalitäten sind, was sind die Rechte der Kunden, wie lange läuft das, wie viel Einsparsumme bringt es eigentlich? Und das war dann schon wieder vor dem Hintergrund des langen, langen, monatelangen Vorlaufs dieser Einsparungen bemerkenswert.
Und Viktoria, du hast das sozusagen ja vom Redaktionstisch aus dann verfolgt. Jetzt liegen da auf einmal so viele Streichpunkte auf dem Tisch, 17 Seiten. Wie trifft man da am besten eine Auswahl, dass man sagt, das hat jetzt für uns Priorität, das empfehlen wir den, wie wir so gerne sagen, befreundeten Redaktionen, also sprich den Hörfunkwellen oder auch dem Fernsehen, darauf müsst ihr ein Augenmerk haben. Also wie gehst du damit um oder wie bist du damit umgegangen?
Das habe ich mich auch gefragt. Da kommt dann auf einmal so ein Dokument und dann denkst du dir, okay, und heute Abend gibt es ein Fernsehprogramm und jetzt sind gleich die Radiowellen hier alle dran und wir müssen irgendwas berichten. Ich glaube, dann haben sich alle in der Redaktion da irgendwie reingefuchst. Und für uns war ja wichtig, an diesem Tag dann auch gleich schon ein Beispiel zu zeigen, wen es möglicherweise treffen wird. Und wir hatten ja in den Tagen davor dann schon telefoniert mit Leuten, die Befürchtungen haben und haben dann im Vorfeld verabredet, dass wir die treffen. Und im Endeffekt wussten die ja an dem Tag und manche ja bis heute nach wie vor nicht, wie konkret es sie trifft und ob ihre Projekte tatsächlich betroffen sind. Aber diese Sorgen muss man natürlich auch schon abbilden. Und dann haben wir auf jeden Fall Prioritäten getroffen und stellen am Ende der Woche fest, es sind aber trotzdem noch nicht alle Geschichten erzählt und wir haben für nächste Woche auch noch jede Menge zu tun.
Und über einige dieser Geschichten werden wir uns jetzt hier auch weiter unterhalten. Aber schauen wir mal auf diese große Liste. Also die großen Headlines, die an diesem Tag dann die Medien dominierten, das war im Verkehrs- und Umweltbereich und bei der Kultur, da wird am meisten gespart. Kam das wirklich überraschend, Jan?
Nee, kam nicht überraschend. Dass es Kultur treffen würde, war die ganze Zeit eigentlich schon vollkommen klar. Hat keiner so deutlich gesagt. Aber das ist ein Etat, der unter den grünen Verkehrssenatoren ganz, ganz stark gewachsen ist. Also da haben wir wirklich ganz, ganz große Beträge. Das gilt auch für andere Bereiche, zum Beispiel E-Government oder auch in der Senatskanzlei gibt es große Aufwüchse. Kultur ist auch ordentlich gewachsen. Und insoweit war es ein bisschen in der Natur der Sache, wenn man dann sagt, man will den Haushalt wieder eindampfen, auf ein bisschen Normallinie bringen, dass es eben die Etats, die ordentlich zugelegt haben, auch ein bisschen härter treffen würde.
Und das hat ja auch der Finanzsenator Stefan Evers in der Rede im Parlament gesagt. Das sind riesige Summen angelegt worden und die sind nie abgerufen worden. Also Bauprojekte, die schon seit Jahren geplant werden und immer von einem Haushalt zum nächsten mitgeschleppt werden. Da stehen dann immer wieder die 10 Millionen, 10 Millionen, 10 Millionen, werden nicht abgerufen. Und dann hat er einfach mal gesagt, so jetzt ist Schluss. Die werden jetzt rausgelöscht und dann wird damit gespart. Ist natürlich nicht so, dass da jetzt irgendjemand weinen muss, weil das Geld ist ja sowieso nicht ausgegeben worden und das ist jetzt aber erstmal weg. Also damit kann dann auch keiner mehr was anfangen.
Ich hatte kurzfristig überlegt, ob ich mit einem Geräusch anfange, diese Spreepolitik, denn wir haben ja vor, sagen wir mal so ungefähr 2 Jahrzehnten darüber geredet, in Berlin würde gespart, bis es quietscht. Würdet ihr, die ihr beide ja auch, so wie ich, das damals auch miterlebt habt, was da an Sparbemühungen da war und wo man ja auch sagen muss, die Auswirkungen fühlen wir heute noch. Also U-Bahnen, die damals nicht bestellt wurden und Schulen, die damals nicht saniert und gebaut wurden. Würdet ihr sagen, das ist schon vergleichbar, was wir hier erleben? Also werden hier auch möglicherweise mit Sparmaßnahmen Schäden angerichtet, die eine künftige Generation erst merken wird? Oder ist es dann am Ende des Tages doch nicht so dramatisch?
Doch, das wird man auf jeden Fall merken, weil 3 Milliarden, die, ich nenne es jetzt eher mal konsolidiert werden, weil nicht alles wirklich gekürzt wird. Da kommt halt auch noch drauf, dass es da ein paar Tricks auch gibt, die angewendet werden. Natürlich bleibt das nicht spurenlos. Da werden Menschen ihren Job verlieren. Da werden Angebote nicht mehr stattfinden. Da kommen Bauprojekte später oder gar nicht. Das wird man sehen. Also es gibt schon ja 2 Schulprojekte, die quasi vor dem Ausstehen in Pankow und Reinickendorf. Es gibt auch andere Beispiele. Also das wird man auf jeden Fall merken. Aber ich glaube, der Hauptunterschied zu damals, also korrigiert mich, aber meine Wahrnehmung ist irgendwie die, damals ging es sehr stark auch vom regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit, von seinem Finanzsenator Thilo Sarrazin aus. Die haben sehr genaue Vorstellungen auch öffentlich diskutiert und auch angekündigt. Die hatten eine Idee, einen Plan, sind vorangegangen, waren letztendlich die Macher, sind in den Dialog gegangen mit Senatsverwaltung, um diese Kürzungen auch durchzusetzen, haben wirkliche Einschnitte gemacht, Personal zum Beispiel, öffentlicher Dienst, Einkommensverzicht. Also es war wirklich, wirklich ein sehr transparenter Prozess dadurch auch. Und das hier ist durchaus anders gelaufen. Da haben sich letztlich der regierende Bürgermeister und der SPD-Fraktionschef und ihre engsten Mitarbeiter zusammengesetzt und haben, man muss sagen, wirklich im Hinterzimmer diese Liste zusammengezimmert. Nicht einmal Senatoren wussten wirklich Bescheid und haben jetzt diese Liste praktisch veröffentlicht und jetzt müssen alle damit umgehen. Das ist schon ein ganz anderes Verfahren, aus dem auch das Parlament weitgehend herausgehalten wurde.
Wenn ich mich recht erinnere, als damals die großen Personaleinschnitte waren unter Sarrazin und Wowereit, da hat man sogar mit den Gewerkschaften geredet und die haben letztendlich nachgegeben. Die haben sich dann damit abgefunden, dass dieser Einschnitt, und die waren wirklich eklatant beim Personal, die mussten auf Gehälter verzichten, die durften nicht mehr einstellen, also entlassen wurde keiner. Das war aber dann auch die große Drohung, wir müssen dann betriebsbedingt kündigen, wenn ihr euch nicht damit einverstanden erklärt. Also da waren alle Player, die ja irgendwas damit zu tun hatten, eingebunden und das war in diesem Fall überhaupt nicht so. Und die beiden, Sarrazin und Wovereit als Leitwölfe in diesem damaligen Senat, die haben das auch permanent verkündet. Und ich höre zwar einen Finanzsenator mit einer Rede im Parlament, wo er nochmal erzählt, wir mussten das tun und wir stehen auch dazu. Aber von einem Kai Wegner hätte ich vielleicht auch erwartet, dass er dazu steht und eine Regierungserklärung dazu abgibt, weil er ist nun mal der Chef im Haus und er hat sich eigentlich auch nur ausgleichend dazu geäußert und eher die Koalition beschworen, dass man gut zusammengearbeitet hat und mit dem Hinweis darauf, dass die Ampel an einem Geldstreit zerbrochen ist und man das in Berlin also nicht gemacht hat. Das fand ich dann auch schon bemerkenswert, dass man so einen Vergleich bringen muss, um sozusagen die Harmonie in der Koalition zu beschwören, die offenbar aber gar nicht mehr da ist.
Jetzt haben wir ja schon über dieses bemerkenswerte Panel gesprochen, was bei dieser Pressekonferenz dort auf der Bühne saß, wo man dankbar war, dass wir im Breitbild senden und nicht hochkant, weil sonst hätte man sie gar nicht alle drauf bekommen. Viel spannender war aber dann vielleicht ja auch im Nachgang, wer da alles sowohl nicht auf der Bühne saß, als auch gar nicht vorher offenbar am Tisch gesessen hat. Denn hinterher meldeten sich eben, sagen wir mal, Senatsmitglieder zu Wort, bei denen klar wurde, die saßen fast wie wir auf den Zuschauerrängen, aber irgendwie auch nicht nah dran. Ich will mal stellvertretend dafür den Kultursenator bringen. Der hat sich am Abend nach der Pressekonferenz direkt noch im RBB geäußert und zwar so.
Das, was wir heute, die 121 Millionen für die Kultur an Einsparungsvolumina mitbekommen haben, das ist natürlich eine unfassbar große Belastung. Dessen sind wir uns in der Kulturverwaltung bewusst. Aber wir sind noch nicht fertig. Am 26. November, da müssen wir erst eine Senatsvorlage einreichen. Und dann werden wir sehen, ob wir in der Zwischenzeit was erreicht haben. Ich hoffe es sehr.
Das verwirrte etwas. Wir sind noch nicht fertig. Hoppala, Moment, wir haben noch eine Pressekonferenz gehabt. Wie habt ihr das interpretiert?
Naja, es ist der Versuch, auch jetzt übers Wochenende des Kultursenators noch etwas zu verbessern. Denn er hat ja in der Tat aus seiner Szene, für die er zuständig ist, Rückmeldung bekommen. Das geht ans Eingemachte. Häuser, Theater, etablierte Theater, wie die Schaubühnen, wie das Deutsche Theater, die melden zurück. Also wenn das so kommt, dann können wir für nichts wirklich mehr garantieren. Für Vorstellungen nicht, aber auch nicht dafür, dass wir weiterarbeiten können. Also da ist eine Szene wirklich ins Mark getroffen. Gab ja auch eine Petition, an der sich dann auch der ehemalige Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit und der ehemalige Kultursenator Klaus Lederer beteiligt haben. Also da ist mehr als einfach nur eine vage Sorge, das könnte nicht so gut werden, sondern da ist echte Existenzangst wirklich dabei. Und das weiß natürlich ein Kultursenator auch. Und jetzt nochmal zu versuchen, da was aufzudröseln, das ist sein Ansinnen, wird aber nicht ganz einfach, weil er hat nun mal einen Deckel auf seinem Etat. Er muss diese Einsparsumme erbringen und er kann höchstens noch in seinem Etat ein bisschen schieben. Und da gibt es wohl auch möglicherweise so Gespräche, ob man nicht doch den einen oder anderen Posten noch irgendwie, ich nenne es mal so, anders finanzieren könnte, um dann Entlastung zu schaffen, vielleicht für Theaterhäuser und deren Etats. Aber das ist noch lange nicht in trockenen Tüchern, würde ich sagen.
Wirkt das auf euch seriös, wollte ich auch mal fragen, weil man hat ja den Eindruck, die Messe ist eigentlich gesungen und dann tritt noch jemand auf die leere Bühne, um auch noch mal sich zu Wort zu melden.
Ich glaube, es ist eher der Versuch der Ehrenrettung, weil Cialo, dem Kultursenator, wurde ja nachgesagt, er habe sich für seine Kultur überhaupt nicht eingesetzt. Er habe das alles klaglos hingenommen, wäre gar nicht eingebunden gewesen, hätte gar keine Vorschläge gemacht. Ich glaube, das ist so ein bisschen der hilflose Versuch, jetzt zu retten, was zu retten ist, damit er die Oberhand wiederkriegt, damit er sagen kann, guckt mal, ich habe doch was getan, ich habe doch vielleicht für den einen oder anderen noch was erreicht, damit er die Gestaltungshoheit eventuell zurückbekommt. Aber ob das helfen wird, ob er da wirklich Summen bewegen kann, das wage ich auch sehr zu bezweifeln.
Also wenn wir gesagt haben, harte Einschnitte in der Kultur, harte Einschnitte auch im Verkehrs- und Umweltbereich, dann fällt auf, dass auf beiden Positionen Senatorinnen bzw. ein Senator, Giorgio Ciardo für die Kultur und Ute Bonde für den Verkehrsbereich sitzen, die jetzt nicht mit einer großen politischen Historie hinter sich ausgestattet sind, sondern relativ von außen in die Politik hineingegangen sind. Hat das auch ein bisschen was mit Unerfahrenheit zu tun, dass die sich haben so viel wegsparen lassen, wenn man jetzt mal so platt drauf guckt, oder ist das am Ende des Tages gar nicht so entscheidend gewesen?
Ich glaube, das ist verschieden. Ich glaube, bei Ute Bonde ist es so, sie ist ja nie eine Freundin des 29-Euro-Tickets gewesen. Das ist der Hauptbrocken, der bei ihr wegfällt. Insoweit ist sie damit, glaube ich, fein, absolut fein. Ich glaube, nach dem, was ich höre, sie hat schon enge Gespräche auch gesucht zum Finanzsenator, aber ist natürlich am Ende des Tages auch vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Bei Joe Cialo liegt es, glaube ich, noch ein bisschen anders. Da gibt es auch die Rückmeldung, dass er wirklich das Gespräch offenbar zu verantwortlichen Politikern zu spät gesucht hat. aus seinem Blickwinkel vielleicht auch eher, fühlt er sich ausgebremst, andere haben ihn nicht involviert, aber ich glaube, er hätte, wenn er erfahrener gewesen wäre, durchaus ahnen müssen, was auf ihn und seinen Bereich zukommt, der, das kann man glaube ich auch so sagen, für die CDU nicht der zentrale Bereich ist. Da wird man als CDU in Berlin keine Wahlen gewinnen in der Kultur. Und das ist glaube ich auch eine Betrachtung. Und dann eben, was ich vorhin sagte, dass dort auch sehr viel Geld reingegangen ist, der Etat hochgegangen ist. Also wenn man sich das anguckt, und das hätte glaube ich ein erfahrener Politiker, Machtpolitiker, das hätte der gesehen, hätte man glaube ich vorher schon andere Allianzen geschlossen, hätte vielleicht von sich aus schon Vorschläge gemacht, lass uns doch lieber hier sparen, hätte die Intendanten geeint, zusammengerufen, hätte was gemacht, eine große Aktion oder so. Aber jetzt auf den letzten Meter nochmal so nachzutröpfeln, das ist glaube ich eher der Versuch, das Schlimmste zu verhindern, aber das ist nicht wirklich eine Strategie und auch nicht wirklich ein Umgang eines Fachministers, der wirklich voll im Stoff steht.
Also wenn ich noch drüber nachdenke, für die SPD, also Franziska Giffey als Wirtschaftssenatorin sollte ja offenbar mehr bluten als, also nicht sie, sondern ihre Verwaltung, sollte deutlich mehr einsparen, als sie jetzt muss. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie mehr Potenzial hatte, sich zu wehren gegen diese Einsparung. Anders sieht es bei Frau Ciborra, der Wissenschaftssenatorin, aus. Auch die muss sparen und sie ist, glaube ich, auch doch ein bisschen überrascht worden, weil es ja immer hieß, der Wissenschaftsbereich wird nicht so sehr angekratzt, aber sie muss jetzt auch, ich weiß es, ich habe es jetzt nicht im Kopf, Jan hat alle Zahlen parat. Wie viel sind es?
Der wichtige Zettel liegt auf
dem Tisch. 208 Millionen, also das ist ja nicht wenig, was sie da auch wegnehmen muss. Also da sind wir weit davon entfernt, dass der Wissenschaftsbereich ausgenommen wird oder geschont wird. Also auch sie muss was bringen.
Auch da gab es ja im Vorhinein eigentlich noch so einen Punkt, wo wir uns gefragt haben, na, wie fest sitzt sie da eigentlich oder wie gut kann sie es verteidigen? Es gab auf einmal eine Presseeinladung nach Tegel, dort, wo einmal die Berliner Hochschule für Technik, BHT, hinziehen soll und im Vorfeld das immer hieß, oh, also ob dieser Umzug noch was wird mit Denkmalschutz und allem, das ist vielleicht viel zu teuer, und dann lud die Senatorin also nach Tegel ein, um mal zu zeigen, hey, das wird was, und wir fragten uns so, macht sie das jetzt, weil sie schon mehr weiß, dass das gesichert ist, Klammer auf, jetzt kommt es ja offenbar so, oder aber ist es ihr Versuch, Öffentlichkeit herzustellen, um dafür zu werben? Vielleicht war das der entscheidende Punkt?
Das war sicher eine Werbeaktion dafür, dass dieser Umzug kommt, weil natürlich Tegel davon leben muss und wird, wenn diese Hochschule umzieht, als Ankermieter, dass sich dann auch Wissenschafts- und Wirtschaftsbereiche da ansiedeln. Aber das ist noch nicht in trockenen Tüchern. Das ist auch wieder so ein Punkt, den wir auf dieser Pressekonferenz erlebt haben. Franziska Giffey sagt, das kommt jetzt alles so. Und als wir dann nachgefragt haben, ja, wo ist denn jetzt der Posten im Haushalt? Also sind denn die Millionen für den Umzug da? Da findet sich nichts. Also nun kann man immer sagen, Stefan Evers, der Finanzsenator, sagt, die Investitionsplanung kommt noch. Die liegt ja immer noch nicht vor. Wir wissen immer noch nicht, wo wirklich investiert wird. Vielleicht steht da ja was drin. Aber bisher ist das immer noch ein absolutes Luftschloss. Sehr zum Ärger der Präsidenten der Hochschule.
Immer wenn davon die Rede ist, naja, vielleicht lässt sich ja doch noch was drehen, auch bei Giocialo, dann fällt ein Begriff, alternative Finanzierungsmethoden. Haben wir schon gelernt, im Wesentlichen geht es irgendwie letztendlich auch um Kredite, die irgendwo aufgenommen werden und das auch möglichst noch schuldenbremsenkonform. Also kann das was helfen, Jan, oder ist das so ein bisschen auch ein Luftschloss?
Ja, beides eigentlich, ne? Weil natürlich hilft es ungemein, weil sonst wäre darum rede ich auch nicht von 3 Milliarden Kürzungen mehr, sondern von Konsolidierungsbeitrag, ich benutze halt die Wortwahl des Finanzsenators, weil eben nicht von diesen 3 Milliarden alles wirklich eingespart wird. Man nimmt die Schulden eigentlich nur woanders auf oder man macht sie so, dass sie halt nicht unter diese Regeln der Schuldenbremse fallen, dass sie okay sind. Ja, man macht also gute Schulden, schlechte Schulden praktisch. Und diese guten Schulden, die sind aber natürlich auch Schulden. Wenn jetzt meinetwegen ein Landesbetrieb Kredite aufnimmt, die müssen auch zurückgezahlt werden. Wenn das Land halt einem Landesbetrieb Geld zuschiebt fürs Eigenkapital, das muss auch irgendwo herkommen. Und da sind im Moment noch ziemlich große Fragezeichen, auch in dieser Gesamtrechnung der Koalition. Ich greife mal ein Beispiel raus. Bei Vivantes ist es so, da hat der Krankenhausbetrieb sich wirklich hochgradig defizitär entwickelt. Da haben wir ein Defizit von 150 Millionen Euro, das muss ausgeglichen werden. Das will die Koalition auch alternativ finanzieren. Und da ist eben die große spannende Frage, ob dieses Instrument funktioniert, weil die Schuldenbremse sowas nur für Investitionen, die sich auch rechnen, erlaubt. Und hier geht es wahrscheinlich eher darum, dass man hier Miese ausgleicht. Und das wäre eigentlich nicht wirklich zulässig. Das heißt, da gibt es noch sehr viele Fragezeichen. Und die Techniker in der Finanzverwaltung müssen nochmal richtig schrauben und ran, um das Ganze wirklich nied- und nagelfest zu machen. Zeigt aber auch, wie mit heißer Nadel letztendlich diese ganze Konsolidierung gestrickt ist.
Und daran anschließt sich für mich auch so ein bisschen die bilanzierende Frage, hat das ganze Ringen um den Haushalt irgendwelche Auswirkungen auf diese Koalition von CDU und SPD? Also hat es sie in irgendeiner Weise destabilisiert oder, ich meine, man hat große Einigkeit ja demonstriert auf der PK und gesagt, also das ist uns ja ganz, ganz toll gelungen, aber wie viel Fassade ist es und wie viel ist dahinter auch möglich, ist dahinter irgendwas kaputt gegangen in diesen Verhandlungen? Könnt ihr das einschätzen?
Also ich kann das schwer einschätzen, aber wenn ich die Mimik von Franziska Giffey noch auf der Pressekonferenz vor Augen habe, dann war sie doch ziemlich überrascht, dass sie da so überrannt worden ist und dass das eben nicht geklärt worden ist, wie das mit dem 29-Euro-Ticket und der Abschaffung eigentlich funktioniert. Ich finde, wenn man sich wirklich total vertrauensvoll gegenüber sitzt, dann muss man also solche Fragen auch vorher beantworten. Natürlich wird das gefragt. Oder auch zum Beispiel die Frage an den Fraktionsvorsitzenden Dirk Stettner, warum hat man die Parkgebühren nicht erhöht, warum hat man die Anwohnervignetten nicht erhöht, wo er sich dann rausgewunden hat, da soll ein Gesamtkonzept erarbeitet werden, wo auch die Pendler mit berücksichtigt werden, wo sich alle fragen, das hätte man ja mühelos gleich machen können und dann hätte man vielleicht ein bisschen mehr Geld in der Tasche gehabt, um andere Projekte zu retten. Das ist ja nicht passiert. Also da hat sich die CDU ja offenbar durchgesetzt gegen die Sozialdemokraten, die da auch nicht glücklich drüber waren, denn die hätten das ja gerne gemacht. Also ich glaube schon, dass da ein bisschen Schaden angerichtet worden ist. Zum großen Platzen wird es nicht kommen. Also wir haben ja nun gerade die Ampel platzen lassen, mit einem großen Schaden auch in der Gesellschaft, die das irgendwie alle nicht so wirklich verstanden haben, dass man sich über 3 Milliarden so zerstreiten kann in einem 400-Milliarden-Haushalt. Aber dass in Berlin jetzt Dauerschaden eintritt, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber so ein bisschen reingehagelt hat das schon.
Das glaube ich auch. Ich glaube auch, bleibt so ein Satz hängen vom Finanzsenator Stefan Evers, der von einem Realitätscheck sprach, mit Blick auf die Zahlen, auf den Haushalt. Ich glaube, es war für viele seiner Kollegen im Senat auch ein Realitätscheck. Sie haben gemerkt, wo sie stehen, welche Stellung sie haben und dass sie am Ende des Tages dann vielleicht auch eher Angestellte sind. Und es gibt dann eben eigentlich zwei, das haben wir, glaube ich, nochmal ganz stark gelernt, die im Land Berlin die Geschicke letztlich verabreden und auch die Linie vorgeben. Das sind der regierende Bürgermeister und CDU-Chef Kai Wegner und SPD-Fraktionschef Saleh, beide wohnhaft in Kladow. Und letztlich haben die beiden die Richtung vorgegeben, die haben ein enges Vertrauensverhältnis, die wissen jeweils, das, was der andere ankündigt, wird auch eingehalten. Da gibt es ein Vertrauensverhältnis, die haben beide die Macht, die sie mitbringen. Und das fand ich sehr eindrucksvoll auf dem Podium der 7, die dort saßen, zu besichtigen.
Jedenfalls ist die Geschichte noch nicht auserzählt und auch die Geschichten. Viktoria, du hast es vorhin so schön gesagt, es kommen immer wieder noch neue Einzelaspekte auf den Markt, über die man dann doch erzählt. Wenn du so auf deine Woche zurückblickst, bist du jetzt froh, dass es vorbei ist oder hat es auch Spaß gemacht, diese ganzen Fäden irgendwie zusammenzuhalten und zu gucken, dass sie sich nicht alle verknoten?
Ich glaube, wir sind alle K.O. nach dieser Woche. Und wissen, dass es nächste Woche weitergeht. Ich glaube, es ist so ein bisschen beides, weil ja noch so viele spannende Sachen ungelöst sind. Und wir jetzt im Endeffekt einfach nochmal gucken müssen, nächste Woche, übernächste Woche, was da noch passiert mit dem Haushalt und wo es dann tatsächlich diese Kürzungen gibt. Und von dem her freue ich mich, dass wir nächste Woche weitermachen mit den Berichten.
Viktoria, Dorit, Jan, ich danke euch, aber wir sind noch nicht ganz fertig miteinander, denn jetzt müssen wir noch eine liebe Kollegin zu uns hereinbitten. Und ich könnte jetzt sagen, Leonie, du kannst kommen.
Hallo, Leonie.
Hey.
Hallo.
Hallo.
So, meine Damen und Herren, hier ist sie, Leonie Schwarzer, die neue Moderatorin der Abendschau.
Ja, hallo.
Hallihallo.
Ja. Wie soll ich sagen, auf der einen Seite wurden wir überrascht, auf der anderen Seite hat es uns jetzt auch nicht wirklich überrascht, dass verkündet wurde, Leonie, das ist die neue Moderatorin der wichtigsten Sendung der Stadt.
Dankeschön, Thorsten.
Wie geht's dir damit?
Gut, also ich freue mich wahnsinnig auf die neue Herausforderung, bin aufgeregt, also sind gerade irgendwie viele Gefühle in mir und natürlich auch ein bisschen traurig, weil das auch bedeutet, dass ich jetzt meine Lieblingsredaktion, die Landespolitik, verlassen werde. Ja,
ja,
das, eine Familienredaktion.
Da wollte ich auch sagen, da müssen wir eigentlich ein ernstes Wörtchen mit dir reden, weil das ist schon hart und das müssen wir auch sagen. Also ich glaube, das können wir alle sagen, das ist so das berühmte weinende und lachende Auge, denn
Ich habe ja Leonie auf der Treppe getroffen und habe sie umarmt und wäre fast in Tränen ausgebrochen. Also diese Gefühle liegen so gleichberechtigt nebeneinander. Auf der einen Seite ist es ein riesen Karriereschritt und muss man dich wirklich beglückwünschen ohne Ende. Rosen, Rosen, Rosen. Auf der anderen Seite aber, es ist für uns richtig, richtig traurig, dich zu verlieren, dich nicht mehr bei uns in der Landespolitik zu haben, weil du warst auch wirklich ein richtiges Schwergewicht. Man konnte dich auf Pressekonferenzen schicken, man konnte dich auf Recherche schicken, man konnte dich vor die Kamera für Schalten stellen. Das hat immer alles funktioniert, du hast nie gebohrt, du hast immer alles gemacht und das immer präzise und brillant abgeliefert.
Ich kann gar nicht sprechen, ich bin ganz gerührt. Also das ist ja eine warme Dusche, die ich hier gerade bekomme. Dankeschön.
Hast du auch verdient.
Ich kann das nur zurückgeben. Also ihr seid alle ein ganz wahnsinnig tolles Team und ich glaube, ihr habt mir eben auch diese Sicherheit immer gegeben und diesen tollen Zusammenhalt, der dann auch erst möglich macht, dass man ja so viel Spaß in seinen Job bringt.
Du wurdest ja selber in der Abendschau auch schon vorgestellt. Mhm. Da wurdest du so ein bisschen nach deinen besonderen Momenten der Abendschau gefragt. Was waren denn deine besonderen Landespolitik-Momente?
Wie viel Zeit haben wir, Thorsten? Ja. Nein, ich bin ja, jetzt seit ungefähr 2 Jahren in der Landespolitik und ich habe so das Gefühl, es war immer irgendeine Art von Lage, seitdem ich hier bin. Also die Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl, die Teilwiederholung der Bundestagswahl, Volksentscheid. Also das war natürlich alles besondere politische Brennglasmomente, sage ich jetzt mal. Und ich erinnere mich zum Beispiel noch total gut, als wir jetzt ungefähr vor einem Jahr alle gebannt, Public Viewing-mäßig in der Redaktion vor dem großen Bildschirm standen, gewartet haben, was sagt gleich das Bundesverfassungsgericht, was wird es für ein Urteil fällen. Also das waren natürlich besondere Momente und ich habe das Gefühl, dass so die Demokratie in den letzten 2 Jahren so einmal komplett ihren Besteckkasten ausgebreitet hat und gesagt, guck mal, was ich alles kann. Also das war alles total spannend. Aber daneben auch, also neben diesen politischen Großereignissen, fand ich auch immer die Momente cool, wenn ich mich in Themen eingearbeitet habe, bei denen ich erstmal dachte, das klingt immer ganz schön sperrig. Mal gucken, sowas wie Schuldenstand war eins meiner ersten Themen, weiß ich noch, in Berlin. Oder Grundsteuer jetzt zuletzt, ne? Wo man, was erstmal als sperrig klingt, aber dann im Nachhinein eben sich als total spannend erweist. Und was ich dann auch erst so durch die Recherche gemerkt habe. Und wo es mir auch immer total viel Spaß gemacht hat, dass ich, gerade bei diesen Themen, dass ich eben auch auf die Expertise in der Landespolitik zurückgreifen kann. Also es hat ja jeder bei uns irgendeine Form von Fachressort oder von Partei, um die sie oder er sich kümmert. Thorsten, du Verkehr, ihr beiden jetzt hier Haushaltspolitik. Und das ist natürlich schön, dass wir dann immer voneinander profitiert haben. Und ja, jetzt habe ich schon lange geredet, ich komme zum Schluss. Also viele tolle Momente.
Du hast es selber so schön gesagt, bezogen auf die Demokratie. Sie hat ihren Besteckkasten ausgepackt und gezeigt, guckt mal, was ich alles kann. Das ist das, was du dann jetzt machen wirst ab dem 20. Dezember, 12. Kurz vor Weihnachten, werden wir alle vor dem Bildschirm sitzen und sagen, das ist unsere Leonie. Ich glaube, was wir versprechen können, wir werden gucken, dass wir uns ganz oft für Studiogespräche buchen lassen. Mhm. Wenn du moderierst, dann treffen wir uns halt auf offener Bühne wieder.
Ich hole euch immer rein, auf jeden Fall.
Leonie, alles, alles Gute.
Danke.
Und wir verlieren uns nicht aus den Augen und werden dich zumindest in der Redaktion in allerbester Erinnerung behalten.
Ich bin ja nicht weg, ich bin ja immer noch hier im RBB. Um die Ecke.
Genau. Also, vielen Dank euch allen, dass ihr hier wart. Und,
sehr gerne.
Frohes Schaffen.
Danke.
Und das war die Spreepolitik für diese Woche. Ja, soweit kommt es noch. Nächste Woche, wie gesagt, gehen die Koalitionsverhandlungen in Brandenburg in die entscheidende Phase. Das wird mindestens so wichtig wie die Sparpolitik in Berlin. Wenn Sie sich so lange die Zeit vertreiben wollen, dann empfehle ich Ihnen heute den Podcast Der Zerfall Babylons. Wir gehen ins Jahr 1929 in die Hauptstadt. Eine Stadt voller Glanz und Glamour. 10 Jahre später ist davon nichts mehr übrig. Der Podcast Der Zerfall Babylons nimmt uns mit durch ein Jahrzehnt, in dem das Verbrechen zum Gesetz wurde. Mit dabei Volker Kutscher, der Mann, der mit seiner Romanreihe um Kommissar Gerion Rath die Vorlage geliefert hat für Babylon Berlin. Also reinhören, Der Zerfall Babylons in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. In der ARD Audiothek, da kann man auch die Spreepolitik abonnieren und das freut uns natürlich besonders. Wie schön, dass Sie dabei waren, sagt für heute Thorsten Gabriel.